Aktiv Radyo Interview.
Bing hat's gemacht und Aktiv Radio ist wieder live bei euch in der Stube, im Auto und überall. Und ich darf ganz herzlich jemanden begrüßen, der 20 Jahre SRF hinter sich hat. Oder SRG. SRF hat das ja nicht immer so geheissen. Und in diesen 20 Jahren ist sie in alle Herzen hineingeflattert. Sie ist von hinten her in die Herzen hineingeflattert, nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Es geht heute um das ehemalige Glanz und Gloria oder Geschichten und Gesichter. Oder umgekehrt, Gesichter und Geschichten. Was ist vorne?
Gesichter und Geschichten.
Okay, ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Paolo Biason, sagt man Biason oder wie sagt man das? Das
Biason, kommt aus dem Italienischen. Paola Biason heisse ich eigentlich. Paola ist halt, weil wenn man es Paola sagt, dann schreiben es alle mit U. Und darum habe ich dann angefangen, Paola Biason zu sagen. Aber sag du, wie du willst.
Paola ist ja ganz ein berühmter Name. Aber eigentlich, wenn man Paola hört, denken eigentlich fast alle an Paola Felix.
Genau, aber der Kurt Felix hat mir immer Paola 2 gesagt und seine Frau war Paola 1 gewesen. Und jetzt, wenn ich ihr anrufe, sage ich, da ist Paola 2 und sie hasst das, sie will das nicht und sagt, wir sind beide Paola 1 und darum schreibt sie mir immer, liebe Paola 1.
Hast du die ganze Karriere von der Paola 1 miterlebt?
Ja, eigentlich schon. Ich bin schon als Jugendliche habe ich mich immer für People interessiert und schon ihre Eurovision-Auftritt, Cinema. Also ich kenne sie wirklich seit eh und je und Kurt Felix sowieso. Also ja, er war halt immer ein Verfechter vom People-Journalismus. Ich glaube, wenn er noch da wäre, würde es uns dann noch geben, ab im Juli.
Jetzt habe ich verraten, was du eigentlich machst, Paola. Und zwar, du bist, wie gesagt, bei G&G. Tun wir es abkürzen, weil das andere fällt mir ein bisschen schwer zu sagen. Und du bist verantwortlich für die ganze Sendung. Du bist die Redaktionsleiterin, die Chefin von dieser Sendung, wo du jetzt gerade kurz gesagt hast, die wird abgesetzt per Ende Juni 2025. Warum?
Warum sie abgesetzt wird? Ja.
Nicht, warum bist du Chefin?
Das fragen wir uns wirklich alle. Also offiziell heisst es Spargründe und ein anderes Nutzungsverhalten im Vorabend, das nicht mehr adäquat ist. Und darum hat man uns eingestellt. Ich vermute schon aber auch, dass es mit dem People-Journalismus zu tun hat, dass man findet, das ist nicht relevant und man muss sich konzentrieren auf das Relevante. Und ich glaube, das ist der Grund.
Wer hat euch nicht mögen?
Nicht möglich. Ich glaube, unsere Redaktion ist im Fall recht beliebt intern im ganzen Haus, weil sie wissen, wir machen immer alles möglich. Also nur schon jetzt beim ESC 6 Sondersendungen innerhalb von einer Woche aus dem Boden stampfen, aus unserer Redaktion raus, mit einer Freude, mit einer Leidenschaft, das machen nicht viel. Ich glaube, sie mögen uns schon, aber sie belächeln uns auch und darum ist das auch einfach, dann das einzustellen.
Was heisst belächeln? Was ist denn nicht zum Belächeln? Ist denn
News sind nicht zum Belächeln, Politik ist nicht zum Belächeln, Wirtschaft ist nicht zum Belächeln, People ist zum Belächeln. Man hat das Gefühl, das ist nicht relevant, das braucht es nicht. Und dann ist das einfach dort der Rotschrift anzusetzen und sagen, komm, das streichen wir.
Aber sind nicht News mittlerweile eigentlich die beste Kabarett-Sendung, die es gibt? Also wenn wir jetzt auf Amerika schauen, beispielsweise, oder? Da heisst es am 7. Abend 50% Zoll und am 7. am Morgen nachher heisst es, ja, nein, es ist jetzt noch ein bisschen verschoben und 3 Tage später heisst es das. Also eigentlich ist das schon fast ein bisschen Kabarett, Live-Kabarett.
Ja gut, du kannst jetzt natürlich nicht, weil eine Person so tickt auf dieser Welt, kannst du jetzt nicht reduzieren. Ich finde, ganz ehrlich, auch wenn ich Wut habe im Bauch, das habe ich und das wissen meine Leute und alle wissen das, aber das SRF macht einen grandiosen Job. Also ich habe ja jeden Tag mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu tun, aus den News und aus allen Redaktionen. Und die machen es wirklich top seriös und sie machen es super. Also wirklich, ich kann nichts gegen das Unternehmen sagen. In dem Sinn, außer dass sie uns eingestellt haben, das wirf ich dem Unternehmen vor.
Genau, ich darf dich zitieren. Das ist für mich ein klarer Fehlentscheid, dass man diese Sendung absetzt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das heisst, du und deine Leute sie auf dem linken Fuß verwünscht worden, die sind überrascht worden.
Alle, und zwar auch alle Kolleginnen und Kollegen intern. Ich glaube nicht, dass sie jetzt das nur eine Solidarität bekunden aus einer Sympathie, aus einer menschlichen, sondern sie sehen auch, was wir tagtäglich für den Newsroom machen. Also wir tun dreimal in der Woche beliefern wir eine Tagesschau oder ein 10 vor 10 mit einer Geschichte von uns. Und die kommt aus unserer Küche. Wir tun sie anpassen, logischerweise, kürzen sie. Aber es kommt alles aus unserer Küche. Wir sind immer da, wir unterstützen, wir machen wirklich alles. Und darum habe ich das Gefühl, alle sind auf dem linken Fuß verwünscht worden und niemand hätte das erwartet.
Du hast dich mal gewehrt, das Studio zu wechseln. Mhm. Und zwar ist ja die grandiose Idee gekommen, wir machen jetzt einen Newsroom. Das hat man in Amerika ja schon lange gemacht und darum machen wir das jetzt auch so. Er ist zwar mit grosser Verspätung und mega Kosten ist er dann in Betrieb gesetzt worden und ihr habt euch gestört gefühlt. Also ihr habt gesagt, es ist einfach ein riesiges Quatschen ringsum, es ist Lärm ringsum und das entspricht eigentlich nicht der Idee von unserer Sendung. Und du hast dann gesagt, ich bleibe in dem Studio, wo ich bin und du hast ein bisschen gestempelt und hast gesagt, es ist jetzt einfach so. Und das Studium war, glaube ich, vorgesehen für die Ausbildung in Zukunft. Also du hast ein bisschen, wenn wir sagen, die auch auf dem linken Fuß verwünscht, hat das echt noch einen Einfluss gehabt, dass sie nachher den Rotstrich genommen
haben? Ich muss da jetzt ein bisschen korrigieren. Ich kann nicht wählen ins Newsroom-Studio, also in die Studiolandschaft vom Newsroom, weil ich befürchtet habe, dass nachher alles gleich aussieht. Also wir hätten ja nur noch eine Identität gehabt, wie durch den Moderator oder die Moderatorin. Und im Hintergrund hatte es noch einen Screen mit unserem Logo. Aber wir hätten keine Identifikationsmöglichkeit mehr in dem Studio. Also es hat überhaupt nichts zu tun. Wir wären nicht in eine laute Umgebung gekommen. Ich habe mich dort gewehrt, weil ich gesagt habe, ich sehe die Schlagzeilen schon. SRF wird zum Einheitsbrei. Und das habe ich dann der GL, also mitteilt und ich bin angehört worden. Also sie haben es gesehen. Also stell dir vor, wir wären ins gleiche Studio wie die Tagesschau und das 10 vor 10, das wäre ja die Idee gewesen. Und mit einfach nur im Hintergrund hat man unser Logo gesehen. Der ganze Rest wäre gleich gewesen wie die Tagesschau und 10 vor 10. Gegen das habe ich mich gewehrt. Und sie haben mich auch, also sie haben es akzeptiert und sie haben mir das Studio gelassen. Es hat mehr Kosten verursacht, das gebe ich zu. Aber es ist nicht so, dass ich mich gewehrt habe. Ich habe mich gewehrt gegen Identifikationsverlust. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man das so festhält.
Aber ich könnte es auch mit dem zu tun haben, eben der Newsroom hat eine mega Verspätung gehabt und hat viel mehr gekostet, als er hätte dürfen kosten. Das heisst, die mussten sich schon ständig ducken, weil sie immer das haben sie rechtfertigen, dass es kommt später und es ist teurer. Und jetzt kommt auch noch Paula Biason und sagt, das geht so gar nicht. Meine Identität ist in Frage gestellt. Das sind wieder die gleichen, die es eigentlich bereicht hat, die der Newsroom ja aufgebaut haben, die auch gedacht haben, man kann G&G senden aus dem Newsroom raus. Und könnte das nicht sein? Weißt du, so ein bisschen Wadenbeisser, einfach solche, die sagen, wir tolerieren das im Vordergrund und im Hintergrund. Nachher sind sie gegangen und haben gesagt, komm, die Sendung, die streichen wir jetzt.
Ich sage meinen Leuten immer, ich meine, der Vorwurf oder die Frage kommt, wird oft an mich herangetragen. Und ich sage dann immer, wenn es mich hätte loswerden wollen, mich als Person, hätte es mich ja einfach entlassen können, wegbefördern, arrivederci und jemand anderen einsetzen, ein bisschen kompatiblerer Mensch, ein duckmäuserischerer Mensch als mich, oder? Haben es nicht gemacht. Sie haben die ganze Sendung eingestellt. Das heisst für mich schon, es hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern es hat mit der Art von Journalismus zu tun, die man nicht mehr will, oder mit der Art von Sendung, die man nicht mehr will.
Habt ihr auch mal gedacht, irgendwie on strike zu gehen oder irgendwelche Kartons aufzuhängen, nehmen, wir wollen, dass wir erhalten bleiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Es haben sich dann eigentlich gerade die Kulturschaffenden für uns stark gemacht. Also innerhalb von 2 Tagen hat es ja eine Petition dann gegeben, initialisiert von Kulturschaffenden, die dann gerade im Nu 5'000 Unterschriften zusammengekommen sind.
Aber es hat niemand beeindruckt?
Nein, also sie sind noch dran, es hat Gespräche gegeben, aber der Entscheid ist gefallen. Also sind wir ehrlich, ich finde, die wollen dann nicht mehr rückgängig machen. Ich glaube einfach, dass sie nicht mit dieser Solidaritätswelle gerechnet haben. Wenn ich sage «Sie», rede ich jetzt von der GL, von den Entscheidungsträgern. Sie haben nicht damit gerechnet, dass es so einen Aufruhr gibt. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich ehrlich gesagt, wirklich auch nicht. Ich habe gedacht, gewisse Medien, die auch gegen uns waren, es käme irgendwo die Schlagzeile «Endlich!» oder «Endlich ist dieses nutzlose Format weg!» Das ist nie nicht gekommen. Und das hat mich selber sehr überrascht. Und mich überrascht auch überall, wo ich ankomme. Ich schwöre das, überall, egal, auch zu welchen Medienleuten oder welchen Kunstschaffenden, Literaten, Intellektuellen, alle bedauern die Absetzung. Und das erstaunt mich immer noch und macht es mich aber auch schwieriger, oder? Weil ich denke, ja, es ist ja niemand dafür. Also hat man ja nicht für die Sache gedacht, man hat nicht für die Leute denkt, oder?
Warum habt ihr jetzt nicht ein Grüppli gebildet, mit dir wieder als Chefin, und die hätten können als Gruppe bewerben, bei der Privatfernsehen, wo auch immer, die hätten ja vielleicht sogar Arte, hätten sie vielleicht können bewerben. Wäre noch cool gewesen, mit Schweizer Dialekt ein bisschen hinter dran. Und sagen, wir haben so ein grosses Know-how aufgebaut. Und wir haben so viele Telefonnummern, wir können jedem Promi anrufen. Und der steht in einer Stunde später steht bei uns im Studio, wenn es muss sein. Das ist ja mega wertvoll.
Ja, Leute heute von den deutschen öffentlichen Sendern haben sie auch eingestellt, muss man halt auch sagen, oder? People-Format haben jetzt vor allem die Privaten, aber ich lüge ja nicht, dass da irgendetwas noch am Laufen ist.
Kannst du irgendeinen Primeur jetzt uns
schlagen? Nein, kann ich leider nicht, würde ich gerne, kann ich leider nicht.
Also du kannst leider nicht oder du willst nicht? Das ist ein grosser Unterschied.
Ich kann nicht, weil nichts spruchreif ist. Es ist Aha. etwas am Laufen, aber es ist das, das zustande kommt, würde ich
also
jetzt mal...
Also die Tinte ist noch nicht trocken.
Aber ich muss ja auch noch etwas dazu sagen. Also von meinen 22 Leuten, wir haben ja 15 Vollzeitstellen gehabt, das ist verteilt auf 22 Leute. Und von denen gehen ja 7 in Newsroom. Also die Idee von der GL ist ja, dass People-Themen, Gesellschaftsthemen dann in den News-Sendungen kommen. Und 7 von meinen Leuten haben sich alle können bewerben für den Newsroom. Und 7 von ihnen sind jetzt angenommen worden und die werden ab im August im Newsroom arbeiten und werden dann die News-Sendungen beliefern mit People-Geschichten.
Aber ist denn nicht gefordert, dass man noch despektierlich behandelt wird. Also jetzt sind wir in einer Gruppe gesehen, die hat sich ein bisschen wehren, die hat ein wunderschönes Studio gehabt und ihr seid eine Sendung gesehen mit einem Gefäß. Jetzt haben die ja kein Gefäß mehr, sondern sie sind ja nur noch Diener und Zulieferer in diesem Newsroom im People-Bereich und werden vielleicht sogar noch ein bisschen mehr belächelt und dann sind die auch gleich weg.
Ich glaube, sie gehen mit einem gesunden Selbstvertrauen über. Ich erkenne auch in meinen direkten Vorgesetzten wirklich eine Bestrebung, dass man den People-Journalismus dort platzieren will. Das sehe ich. Und die 7, die übergehen, die sind voller Enthusiasmus. Und ich glaube, sie sind wirklich voller Hoffnung, dass sie auch bestehen können. Aber klar, Plattform, eine eigene, für die Kulturschaffenden, die ist weg. Also eine neue CD von Baschi, ein neues Stück, eine Premiere von Marco Rima. Wenn die nicht irgendwie eine fundierte Thematik hat, die zugrunde liegt, dann wird die nicht in diesen News-Sendungen kommen. Es muss immer eine grössere Geschichte rundherum machbar sein, dass sie dann dort Platz hat. Oder einmal eine Schweiz aktuell.
Bei mir am Mikrofon ist Paola Biason und sie ist Chefin von G&G und ich sage dem Ding eigentlich immer noch Glanz und Gloria. Es ist einfach viel einfacher zu sagen als Gesichter und Geschichten.
Verstehe ich. Wir haben den Namen auch geändert damals bei der neuen Beilage, weil wir gemerkt haben, der Name Glanz und Gloria ist negativ behaftet. Und dann sind wir noch stolz gewesen, dass wir das G&G behalten haben mit Gesichtern und Geschichten. Dass das aber ein Zungenbrecher ist und dass das viel zu nahe ist an Glanz und Gloria, haben wir irgendwie damals gar nicht bedacht.
Wieso ist das negativ behaftet bei No-Bilag? Also schnell zu sagen, was No-Bilag ist, es geht ja um die Initiative. Genau. 200 Franken sind genug. Also von
345... Nein, das wäre ja eine Radikalmaßnahme gewesen. No-Bilag ist keine Gebühren mehr. Das ist damals
ist der Wechsel schon so lange her?
Wir sind im 20. haben wir den Namen gewechselt. Nach der No-Bilag, weil Glanz und Gloria impliziert Oberflächlichkeit, Güppli, all das Zeug.
Ist doch schön, oder? Wunderbar. Ja. Ein bisschen oberflächlich sein und ein bisschen Güppli ist ja wunderbar.
Aber damals war halt wirklich dann der Slogan, ist das Service Public die Oberflächlichkeit? Und wir haben ja den Inhalt schon lange angepasst und haben gefunden, Glanz und Gloria trifft den Inhalt nicht mehr richtig. Und darum haben wir uns dann entschieden für den neuen Namen.
Ist der von euch gekommen?
Wir haben x Brainstormings gemacht mit dem Marketing, mit ganz vielen. Ja, intern.
Also ich habe nicht für 200'000 Franken irgendeine Agentur angestellt?
Also bei uns auf der Redaktion gehst du gar nicht extra, wir machen alles selber. Wir sind die kostengünstigste Redaktion von dem Haus, das muss man wirklich sagen. Und darum ist meine Wut dann manchmal ein bisschen da, oder? Also das Effiziente, das wir hatten, wird bestraft mit einer Absetzung.
Ihr habt 2 Millionen Budget gehabt, glaube ich, ungefähr. Mhm. Und SRF hat, glaube ich, ein Budget von 600 Millionen.
Ja.
Also da sind wir,
ja.
Genau. Wenn euch jeder sagt, ich habe nur 2 Millionen, dann gibt es gleich 600 Millionen zuletzt. Aber trotzdem, ihr habt effektiv jede Woche x-mal gesendet.
6 Sendungen. Also die Sonntagssendung ist eine Wiederholungssendung, die wir übrigens auch abgesetzt hat damals als Sparmassnahme. Und da hatte ich die Idee, komm, wir machen doch dort Wiederholungen mit dem Best-of der Woche. hat man mir dann gelassen, weil man hat gemerkt, wenn man den Platz hätte müssen, sonst füllen, hätte es mehr gekostet als die Absetzung. Und wir holen dort immer noch viele Zuschauende am Sonntagabend mit Wiederholungen. Also ich hätte auch jetzt vielleicht, oder mein Team und ich hätten eine gute Idee gehabt, wie man es hätte können, viel, viel kostengünstiger machen können. Aber nicht gerade die radikale Absetzung.
Aber irgendwie von Sparen oder weniger ausgeben, merkt man ja, ich sage jetzt bei der SRG, relativ wenig. Das sind immer noch, glaube ich, 1,5 Milliarden, 1,6 Milliarden, die ausgegeben werden. Zuerst hat man ja wollen streichen, dass die jährlichen Erhöhungen nach Inflation und so weiter gestrichen ist. Jetzt ist ja das bis im 2027 laut schädert das ja noch. Also wo ist eigentlich in diesem Haus innen weniger ausgegeben worden? Weißt du das?
Wo weniger ausgegeben worden
ja, ist? Ja, jetzt bei euch, ja, das ist klar. Aber wo sonst noch? Oder? Mir ist als Außenstehender nicht klar, wo wirklich gespart ist worden. Es ist, glaube ich, sogar noch Personal.
Also die Grosssparrunde kommt ja erst. Die kommt ja jetzt. Also die Grosssparrunde ist jetzt. Also ich weiss, dass Susanne Wille ist jetzt wirklich am Geld zusammentreiben und jetzt wird das in den nächsten Monaten, Jahren kommuniziert, wo man wirklich spart. Ich kann dir einfach von uns aus sagen, dass ich nicht einmal irgendwie Geld herumgeschleudert habe. Ich habe, seit ich dort arbeite, das ist seit 20 Jahren, haben wir jeden Franken umgedreht. Auf unserer Redaktion und ich glaube auch meine Kolleginnen und Kollegen von der anderen Redaktion. Das Problem ist halt einfach, dass Fernsehmachen sehr eine teure Angelegenheit ist. Und wenn du es willst, auf News basiert machen, wie es SRF ist, mit all diesen Korrespondenten, wo du wirklich hautnah vor Ort informiert wirst, das ist teuer, aber das ist dann dafür auch ausgeglichen und es ist ein guter Journalismus. Aber guten Journalismus machen auf Newsbasis ist einfach teuer. Aber ich sehe niemanden im Haus, der leichtsinnig mit dem Geld umgeht. Niemand, ich schwöre das, also wirklich niemand.
Paula, du hast mal studiert.
Ja.
Vor einem Zeitchen.
Ja.
Und zwar hast du Anglizistik studiert, oder? Mhm. Du bist englischsprachig geworden durch das, oder? Du hast Romanistik, ich glaube, auch noch mit studiert.
Französisch.
Das ist, also Romanistik, da gehört ja Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und Rumänisch dazu. Wieso hast du dich für das damals entschieden, für das Studium?
Also ich habe immer gewusst, Sprachen, das ist einfach, ich kann wirklich nichts außer Sprachen, sage ich jetzt einmal. Nicht immer alle lachen, wenn ich das sage. Aber Sprachen liegt mir. Die liegen mir einfach. Und ich bin ja Italienerin, ich bin Seconda, typische, hundertprozentige. Und ich hätte jetzt können Germanistik und Italienisch studieren, habe ich aber nicht wählen. Ich habe es nicht so einfach machen. Und darum habe ich Anglistik, Englisch und Französisch studiert.
Hast du das noch können brauchen nachher?
Ja, jetzt.
Vor allem immer das Englische.
Ja, weil ich bin ja Reiseleiterin immer. Ich habe mein ganzes Studium als Reiseleiterin finanziert und habe immer die Sprachen brauchen. Und auch heute noch. Also, wir haben ja gleich auch internationale Stars, wo man halt anmailen muss, wo man anfragen muss, wo man muss Interviews vorbereiten muss. Als ich Produzentin war, habe ich das alles noch gemacht. Jetzt halt bin ich mehr im Personalmanagement als Redaktionsleitung und habe eigentlich nur noch dich oder du selber gemacht. Aber ich habe einfach immer gerne Sprachen kann. Ich kann es immer noch und ich hoffe, dass ich es jetzt auch wieder ein bisschen besser brauchen kann. Ich habe auch Spanisch dann noch in der Fachhochschule noch studiert und habe meine 5 Sprachen, die ich schriftlich und mündlich beherrsche und die ich gerne habe.
Also schon da sollte man die eigentlich behalten bei SRF. du bist bei Imholz Reisen gesehen damals.
Ja, ja.
Und hast du die Reiseleiterin gesehen? Und am Anfang haben sie gesagt, ich habe Italienisch, die schicken wir nach Italien.
Stimmt, ja.
Und nachher später haben sie dir nachher in Amerika gegeben und weiss nicht was alles. Ja. Also du bist hier um die ganze Welt gekommen.
Ja, das ist es.
Hast du Reiseleiterin gemacht, damit du ein bisschen gratis hast können Ferien machen? Oder weil es dir einfach als Arbeit Spass gemacht hat? Oder weil du einfach dann deine Sprache hast können brauchen?
Nein, ich glaube wirklich, ich habe einfach gerne Menschen. Ich habe wirklich, es klingt jetzt vielleicht blöd, ich habe gerne Menschen und je ekliger sie sind, desto mehr triggern sie mich, dass ich sie gewinnen kann. Und das ist halt in so einer Reisegruppe, hast du immer, weißt, hast du die Typologie, die Typen, der Unmögliche, der Überfreundliche, der Nervige. Und dass du am Schluss die kannst zusammenführen zu einer Gruppe, die am Schluss sagt, hey, wir haben eine super Reise gehabt, es war lässig, das hat mir einfach immer gefallen.
Da könntest du fast ein Comedy daraus machen, oder? Also der Nervige und der Überfreundliche.
Ja.
Und so
oder ein Buch schreiben, aber es hat es schon x-mal gegeben. Reiseleiter-Kollegen von mir haben das schon x-fach gemacht, so Bücher rausgegeben. Ja.
Ich war mal auf einer Reise gewesen, im Mittelmeer und dort ist es eigentlich primär um Segeln gegangen. Oder? Mhm. Und der Herr Kapitän, der hat eigentlich primär gemotoren dort. Und ich habe gefunden, hey, jetzt tut endlich die Segel auf. Und, aber ich habe gespürt, dass den anderen ist das eigentlich wurscht gewesen. Und ich habe dann penetrant darauf bestanden, tu jetzt mal die Segel auf, ich will segeln und nicht nur, nur Motoren. Und welche Kategorie wäre ich jetzt? Ich wäre jetzt der Nervige gewesen, oder?
Ich glaube, also rein jetzt, wenn ich dich schon ein bisschen kennengelernt habe, du wärst ein anspruchsvoller, natürlich ein intelligenter, mit vielen Fragen. Also auf dich hätte ich jetzt immer ein Auge geworfen, im Sinn von nicht, verstehe also, mich
du
richtig.
Du hättest mich schon am Anfang ganz schnell geknackt, oder?
Damit, ich hätte geknackt.
Damit
ich
dir keine Lampen mache.
Ja, und immer ein bisschen abgeholt und dich dann ein bisschen versucht zu integrieren, weil du wärst ja dann auch nervig für die anderen. Dann hätte ich dich versucht zu integrieren und dich auch deine positiven Seiten rauszustreichen, die hast ja du. Du bist ja eigentlich ein Gewinnender, wenn man dir vis-à-vis sitzt und dir in die Augen schaut, oder?
Aber weißt du, also eigentlich würden jetzt ganz viele Leute, die mich kennen, würden sagen, die, das ist eine Psychologin, also die hat einfach recht, oder? Das stimmt nicht nur, die Nervigkeit stimmt nicht nur beim Reisen, sondern die stimmt eigentlich fast immer. Nervige Leute, bringen die einem weiter?
Ja, auf alle Fälle. Also du hast ja auch viele nervige Prominente, und je nerviger, also weißt du, nervig, was heisst das schon? Einfach nicht so allglatt, oder? Und das finde ich einfach spannend. Das tut mich einfach herausfordern und das fasziniert mich und das interessiert mich, oder? Ich kann jetzt von jemandem reden, ich kann gerade jemanden nennen, Patti Basler, oder? Ist eigentlich eine anstrengende Person, aber so etwas von interessant dann im Zusammenspiel, im Umgang, wo mich dann einfach fasziniert, oder? Klar ist es einfacher, mit einfacher Prominenten umzugehen, oder? Aber in einer Reisegruppe ist es dann noch viel intensiver, weil du musst ja über 10 Tage oder 2 Wochen, 10 Tage ist übrigens immer so ein bisschen Grenze, das geht dann immer. Ab dem 11. Tag wird es schwierig, wenn du eine schwierige Gruppe hast. Aber 10 Tage ist immer noch machbar. Und die sind ja dann immer zusammen in einem Car oder sonst. Oder? Aber mit einem Prominenten umgehen, das ist dann der direkte Umgang. Und meistens wollen wir ja etwas vom Prominenten oder eher etwas von uns. Oder? Das ist dann eine kurze Begegnung, die aber wichtig ist. Und ja, stimmt, ja.
Punkt Nerven. Wenn jetzt einer zu euch ins Studio kommt, mhm, und das allererste, was er dir sagt, ist, du kannst ja froh sein, dass ich gekommen bin.
Das sagen sie im Fall nicht. Das war früher so, Glanz und Glorie. Ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren kommen die Leute wirklich gern. Und sogar, wenn ich jetzt sage, gern auch die Literaten, Martin Sutter, der jahrelang nicht kommen wollte, der kommt gern. Weil, du musst wissen, also, wir sind natürlich eine Plattform, wo sie ihr Produkt verkaufen können. Also, wenn Martin Sutter ein neues Buch hat und er kommt zu uns in ein Interview, ist am nächsten Tag ist er in der Bestsellerliste mit dem Buch. Das muss man klar sehen.
Du machst Promis, ich glaube, das hast du in einem Interview auch mal einmal gesagt.
Wir machen Prominente. Und am schönsten ist, wenn du jemanden kannst begleiten von Anfang an, wenn er noch niemand ist. Bastian Baker, oder? Begleitest du, als er in einem Kaufhaus auftreten ist. Und wir sind einfach gegangen, ich glaube, damals wirklich trivial ausgedrückt, er war einfach nur ein Schöner gewesen. Und er hat gut gesungen.
Ja, ist nicht so schön.
Machen wir doch,
ist immer schön, oder?
Sehr attraktiv. Oh, und wie?
Hat eine hübsche Freundin.
Hat er eine Freundin? Dann weißt du mehr als ich.
Ja.
Wir wissen nicht von einer Freundin.
Ja, wieso weißt du das nicht?
Das wissen wir nicht. Meine Leute, wenn ihr dazu hört, sofort anrufen. Wir wissen nicht von einer Freundin.
Du, vielleicht liegt er
immer noch Single. Für mich ist er immer noch Single. Also er hat ihn nie gesetzt mit einer Freundin in letzter Zeit. Aber er ist sicher nicht ein Kind von Traurigkeit. Aber ihn haben wir einfach begleitet vom ersten Moment an. Und die bleiben dir dann ewig treu. Die sind dir auf ewig dankbar. Und das fasziniert mich. Oder auch unsere 4 Moderatoren, oder? Die entdecken, denen eine Plattform zu geben, die zum Gesicht von einer Sendung machen. Das hat mir immer gefallen. Und ich würde mir jetzt sogar attestieren, dass ich ein Händchen habe für gute Leute, glaube ich.
Also, du warst über 10 Jahre bei Ringier gewesen und bei der Schweizer Illustrierten beispielsweise, Sonntagsblick, Blick etc. Mhm. Und bist jetzt 20 Jahre lang bei der SRG, also bei SRF und der Vorgängerorganisation. Und das Nächste, was du jetzt machst, machst du in diesem Fall 30 Jahre lang, oder? Weil 10 Jahre, 20 Jahre, jetzt kommt 30 Jahre. Was ist denn das?
Also ich habe ja Führungen gemacht im SRF, wo ich Besucherinnen und Besucher herumgeführt habe. Und ich habe immer am Anfang bei der Begrüßung habe ich immer gesagt, jetzt bin ich schon 20 Jahre in diesem Haus. Ich hätte das nie gedacht. Ich bin früher immer nach 7 Jahren, also nach 7 Jahren ein bisschen weitergezogen. Klar, Ringe intern haben sie mich immer weiter befördert oder abgeworben. Und beim SRF bin ich einfach wegen dieser Sendung gelandet. Ich wäre sonst nicht zum Fernsehen.
Du warst Inputterin am Anfang.
Input. Ich habe nicht einmal gewusst, was
das ist. Was ist eine Inputterin? Sagt uns das.
Das habe ich damals auch nicht gewusst. Das gibt es im Print nicht. Inputterin ist die Person, die für Themen zuständig ist. Also sie holt Themen rein. Und der Dani Bünter hat mich damals als Inputterin geholt und ich habe einfach zugesagt. Aber ich habe nicht gewusst, was
weil
das ist.
Weil du von der Schweizer Illustrierten her natürlich schon Gott und die Welt kennt hast.
Und auch vom Sonntagsblick. Ich war dann am Schluss beim Sonntagsblick und ich bin dann von dort weg. Ja. Und ich habe immer vom ersten Moment an People-Journalismus gemacht.
Und als Redaktionsleiterin ist man nicht mehr Inputterin?
Ich habe dann stehen, ich meine, weißt, als Redaktionsleiterin bei G&G bist du nicht einfach Chefin, dort springst du überall ein, wo es brennt. Also wenn Input krank war oder Ferien gehabt, bin ich eingesprungen oder bei dich oder du, das Harmoniespiel, wo wir ja jahrelang jetzt hatten, wo ein riesen Erfolg ist, das habe ich auch immer selber gemacht, einfach um noch ein bisschen am Puls der Zeit bleiben und bei den Prominenten noch zu sein, damit ich die Verbindung nicht verliere, weil ich bin wirklich halt immer am immer auf dieser Redaktion gesessen, ich bin ja nicht mehr raus.
Also wenn die Kose für sich und du, hast du die Leute empfangen und hast sie hergesetzt?
Und
hast
gesagt, Fragen gemacht und das ganz Quiz gemacht und hast dann selber geschnitten.
Und wer ist die Stimme im Hintergrund bei mich oder du?
Ja, das ist ein bisschen mein Wunderpunkt. Ich habe ja immer zum Radio früher und dann hat mir der Roger schon Winski mal gesagt, du hast die beste Stimme für Printjournalismus und darum konnte ich nicht können zum Radio. Also er hat die Stimme hat gefunden, die polarisiert, man könnte dich nie an einen Sender lassen. Du redest zwar noch gut, du bist zwar noch eloquent, aber deine Stimme ist nicht tauglich für das Radio. Und darum bin ich dann Printjournalistin geworden, eigentlich. Ich wollte zum Radio. Und der Karl Lühnd hat dann gesagt, weißt du was, mach doch eine Fernsehsendung. Ich habe einmal eine Fernsehsendung, eine Ausgehsendung. Dann gleichst du es vielleicht...
Zürich 1, gell?
Und hat er gesagt, dann gleichst du es vielleicht mit deinem Ausgehen, mit deiner Art, mit deiner lustigen, ein bisschen aus, die Stimme. Und beim «Ich oder du» mache ich zwar die Fragen und alles, aber wir haben unsere zwei professionellen Sprecher, Sebastian Schmid und Isabel Paris, lizenzierte, offizielle Sprecher mit wunderschönen Stimmen, die dem Format dann ein bisschen Farbe gegeben haben.
Die dürfen zwischendurch auch Bemerkungen machen, aber das ist dann spontan, oder?
Ja, sie dürfen spontan sein. Meistens tue ich es ihnen auch noch vorgeben, aber beim Sebi oder bei Isabel sage ich, geht einfach rein und ui und oh und wow. Und der Sebi ist ja eher ein Schauspieler, beide sind Schauspieler übrigens. Und die sind natürlich dann auch sehr, sehr offen und die habe ich einfach laufen lassen. Die haben das super gemacht.
Du bist 2015 bist du nachher Chefin geworden von dem G&G.
Ja.
Und vorher bist du aber 10 Jahre schon dabei gewesen.
Ja.
Seit 2005.
Ja, genau.
Ist das so ein Reinwachsen in die Stelle hinein? Der Martin Bohner ist dein Vorgänger.
Ja. Also der Dani Bünter war der erste Redaktionsleiter. Der Stefan war der Martin Bohner. Als er gegangen ist, ist der Martin Bohner geworden und ich bin seine Stefan geworden. Und dann habe ich mich beworben, weil Martin Bohner ist jetzt bei der Unterhaltung, macht SRF bei den Leuten, all die volkstümlichen Formate ist er verantwortlich. Und dann habe ich mich beworben und habe gewusst, wenn es nicht wird, dann ist mein Moment gekommen, zum gehen. Oder weil dann wollen sie mich nicht und dann ist es okay, dann muss ich weiterziehen. Und dann bin ich es geworden und dann bin ich geblieben.
Was heisst das? Du hast dich beworben, du bist
als
gegangen.
Als Redaktionsleiter.
Und hast gesagt, der Martin will gehen und jetzt würde ich gerne eigentlich den Job.
Also normal, du musst dich ja normal bewerben. Ich habe mich schriftlich beworben damals.
Aber sie haben ja schon kennt. Also es ist nicht so, dass sie...
Ja, logisch. Ja, aber sie haben sich noch mehr beworben. Und dann habe ich es dann bekommen. Ja. Also ich musste ein Assessment machen und alles. Und ich habe einfach gewusst, bei diesem Assessment, also wenn ich es jetzt nicht bekomme, mehr kann ich nicht mehr geben. Also das Assessment finde ich jetzt, prüfe ich wirklich auf Herz und Nieren. Und ich kann nicht mehr geben als bei dem Assessment. Und wenn sie mich nicht wollen, dann haben sie einen Grund und dann muss ich da gehen. Und dann bin ich es gleich geworden.
Der Martin Bohner übrigens, der ist ein Stockwerk oberhalb von hier, wo wir jetzt stehen, wir zwei. Ist der Martin Bohner gross geworden, hat seine ersten Erfahrungen gesammelt am Mikrofon bei Radio 32. Und hat ja nachher die Karriere gemacht und ist ja, glaube ich, immer noch beim SRF.
Er ist eben bei der Unterhaltung zuständig für alle die grossen Volksformate, eben Donnerstagabend, SRF bei den Leuten. Er hat jetzt auch den Privalo verantwortet, der gerade war. Also er ist gross drin dort in der Unterhaltung, ja.
Du hast eigentlich gar nicht mehr eingeführt werden in diesen Job, oder? Im Prinzip hast du 10 Jahre gesehen, was gemacht wird, wie die Sendung funktioniert. Und dann 2015 hast du den Kribbel unter deinen Vertrag unter da und dann bist du ausgesehen. Also eigentlich hätte niemand müssen dir noch 2 Wochen einführen. Du hast genau gewusst, um was es geht.
Ja, aber es ist gleich ein Lernplatz. Es ist gleich eine andere Position, wenn du Chefin bist auf einmal aus einem Team raus. Also ich habe das schon ein bisschen unterschätzt, dass ich auf einmal nicht mehr Teil des Teams war. Ich musste Entscheidungen fällen, die vielleicht nicht so opportun waren oder nicht so kompatibel mit einem Team. Und dass die Einsamkeit am Anfang von einer Chefin, unter der habe ich gelitten, leide manchmal sogar heute noch. Aber ich habe mich ein bisschen angefreundet mit dieser Position, weil du halt auch viel kannst bewirken. Oder ich bin ja wirklich
warum bist du einsam?
Als Chefin bist du einsam.
Ja, aber du hast ja all deine Leute ringsum, permanent.
Ja, aber du bist ja immer die Böse. Dann will einer einen unbezahlten Urlaub, kannst du ihm es nicht geben, ist er verrückt. Dann will der andere das und das oder will Moderator werden. Und dann sagst du, nein, es wird jemand anderes. Und also du musst ja immer einen Entscheid fällen. Ich scheue mich auch nicht vor Entscheid, überhaupt nicht. Aber du eckst halt dann an, oder? Und ich bin natürlich ein Teamplayer, ein absoluter Teamplayer. Ich bin gerne Teil von einem Team. Und ich musste immer wieder merken, das geht nicht mehr. Und ich musste mir dann andere Freundschaften suchen, nämlich bei anderen Redaktionsleiterinnen und Leitern. Wir haben dann so eine Gruppe gegründet, «The New Ones» haben wir geheissen, wo alle, die neue Chef geworden sind, dort war der Jonas Breuer drin von der Arena, der Basil Honecker, damals Schweiz aktuell. Es waren so eine Gruppe von Leuten, die alle Chefs geworden sind. Und dann konnte ich mich mit ihnen austauschen, dann habe ich wieder mein Team gehabt. Aber gegen Abend, einfach im Team intern, bin ich halt immer die Chefin. Also du musst ja immer, das weisst ja du selber, du musst Sachen
sind
entscheiden.
Sind ja deine Moderatoren eher deine Freunde oder sind es deine Mitarbeiter?
Ach, ich sage immer, das sind meine Babys.
Also deine Schätzelis,
meine Schätzelis, ja. Dann sagen wir immer alle, ich sage die Löwenmutter, oder? Ich gehe voll mit allem. Ob sie einen Verlust haben, wenn sie schwanger sind, wenn sie Liebeskummer haben. Ah, ich leide mit jedem mit, das ist ganz schlimm.
Was ist, wenn einer einen schlechten Tag hat und muss moderieren? Merkt man das oder merkst es du?
Wir merken es hinter den Kulissen, es hat ein paar, ja, die manchmal gereizt sind. Und dann muss ich mich ein bisschen zusammenreisen. Ich lasse mich noch schnell provozieren und nehme es persönlich. Aber ich habe jetzt gelernt, mit dem umzugehen. Vor dem Sender, also wenn das Kameralicht angeht, sind alle vier super professionell. Aber hinter den Kulissen, vor allem auch jetzt, weißt du, so anfängt zu zehren gegen das Ende, merkst du, dass sie traurig sind, durch sind. Und ich bin sie ja selber auch. Und dann muss ich sie halt ein bisschen motivieren oder dann muss ich einfach sein lassen. Aber Professionalität vor der Kamera haben alle.
Ist die letzte Sendung schon geplant? Gibt das einen riesen Fuhr?
Wir haben morgen eine Sitzung, wo wir alles diskutieren wollen, wie soll sie aussehen. Ja. Da will ich jetzt nichts dazu sagen.
Können wir ein bisschen mehr Sendezeit über? Oder bleibt es bei diesen 20
Nein,
Minuten?
Nein, wir haben dann am Schluss machen wir einen Abschiedsfilm am 29. Juni, also am Sonntag in unserem Weekend-Slot, dort machen wir einen Abschiedsfilm. Der ist geplant, aber die letzte Live-Sendung wissen wir noch nicht so genau, da wollen wir jetzt eben noch mal zusammensitzen. Wir haben bis jetzt wegen dem ESC haben wir wieder Elan noch nicht gehabt, um eine letzte Sendung zu diskutieren. Es hat uns wirklich die Energie gefehlt. Und jetzt wissen wir, jetzt müssen wir es dann entscheiden.
Du hast gekündigt bei SRF?
Ja.
Die Unterschrift ist gemacht?
Ja.
Haben sie dir gekündigt oder hast du gekündigt?
Ich habe mir gekündigt lassen.
Ah, du hast
genau.
Ja, ich habe mir gekündigt lassen. Damit im schlimmsten Fall noch irgendetwas...
Damit ich, ja, machen. Genau.
Einfach damit versichert bist und ja, so weiter. Ja, genau. Das ist der Grund. Aber, aber du wärst sowieso gegangen. Oder wenn sie jetzt gesagt hätte, komm du jetzt in den Newsroom, auch wenn es dort ein bisschen scheppert und heppert, oder komm jetzt du in den Newsroom und mach du deinen Job dort weiter mit diesen 5 Leuten.
Aber wenn es so gewesen wäre, hätte es mir vielleicht überlegt. Aber ich habe jetzt auch für mein Leben entschieden. Ich habe gedacht, du, vielleicht ist es jetzt wirklich der Moment, wo ich noch vielleicht einmal etwas Neues starten kann oder für mich kann schauen kann. Und ich bin schon sehr, sehr enttäuscht, dass man die Plattform uns weggenommen hat und dass man uns die Sendung weggenommen hat. Also die Enttäuschung war recht lange da gewesen. Wenn es mir jetzt etwas Adäquates angeboten hätte oder eine Wertschätzung da gewesen wäre, wie du hast es jetzt vorher 2-3 Mal gesagt, und ich bin nicht jetzt so die sich das so ein bisschen im Vordergrund drängt oder sagt, ich kann übrigens das. Ich habe das Gefühl, das muss man doch merken, was jemand kann. Wenn vielleicht ein Angebot in die Richtung gekommen wäre, hätte ich es mir vielleicht noch mal überlegt. Weil, wie gesagt, es ist schwer, vom SRF zu gehen. Es ist ein goldener Käfig. Man fühlt sich dort wohl, man ist beschützt. Die Leute haben den Brand bisher gern gehabt. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das in Zukunft nicht mehr so ist, aber es ist schön, für das SRF können arbeiten. Es ist schön, wenn du kannst sagen, hey, ich arbeite bei G&G. Das hast du mit Stolz können sagen.
Also, du hast nicht nur geschafft bei G&G, du bist G&G.
Ja, sagen viele. Wobei, es ist natürlich ein Team. Es sind so viele. Wir sind wirklich ein ganz eingeschweißtes Team. Und die Leute sagen oft, die ganz Bösen sagen, die sind ja wirklich eine Sekte. Nein, sind wir nicht. Aber meine Leute sind wirklich befreundet. Die verbringen auch ihre Freizeit zum Teil zusammen. Und ich habe jeden einzelnen von denen gern. Auch wenn es zum Teil eben spezielle, sagen, es sind alles ein bisschen Alpha-Tierli und auch sehr spezielle Leute. Also wenn ich es erzähle, so in meinem privaten Umfeld, sagen sie, yes, es geht. Aber ich ziehe auch so spezielle Leute an und kreative Leute sind halt auch speziell. Und jeder einzelne von diesen 22 ist super kreativ, auch anstrengend. Aber weißt du was, das bin ich auch wahrscheinlich. Also weißt du, es ist einfach ein tolles Team mit tollen Leuten darunter.
Wie war das bei dir gewesen? Also du hast ja nicht irgendwie können, es kann um morgen 9 Uhr einstempeln und um 5 Uhr ausstempeln. Das ist ja gar nicht gegangen, so etwas. Nein. Also du hast einfach... Dein Leben hast du mehr oder weniger jetzt dieser Sendung gewidmet?
Ja, es ist natürlich auch möglich, weil ich habe leider ja kein Kind. Ich habe ja immer Kind wählen, es hat leider nicht funktioniert. Und ich kann wirklich, also ich würde jetzt sagen, ich bin Tag und Nacht erreichbar, immer. Also wirklich, und ich lebe das. Wenn ich Fernsehen schaue zuhause und ich entdecke etwas Neues, dann mache ich mir gerade eine Notiz und komme am nächsten Tag und sage, hey, den müssen wir haben, den müssen wir als Gast haben, dann machen wir ein Porträt. Mein Kopf dreht wirklich nur, also nicht nur, aber vorwiegend um das. Und auch im privaten Umfeld, wenn du noch einmal hinkommst, sind immer die Themen, die du diskutierst. Am Schluss ist es, hast du gehört, hat sich getrennt, oder hey, der hat die Premiere, oder Sandra Studer, der neue Stern, der wieder aufgeflammt ist jetzt an dem ESC. Das sind ja Themen, die es dann immer mit dir diskutieren, weil sie das Gefühl haben, du weißt ja eh alles. Und darum ist das eigentlich ein allgegenwärtiges Thema in meinem Leben. Und das wird mir sicher fehlen, falls es nicht weitergeht.
Wie geht der erste Morgen, Nacht, G&G ab? Für dich erst um 10 Uhr aufstehen oder den Kaffee ein bisschen später?
Also ich stehe ja jeden Morgen um 6 Uhr auf und zuerst, wenn ich mache Kaffee, das stimmt, und nachher lese ich alle Zeitungen auf dem Tablet. Habe ich mir alle abonniert und lese alle. Ja, du, das ist eine ganz gute Frage. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich gerade am 1. Juli würde auf Italien abdüsen und einfach mal 4 Wochen nichts machen.
Kommt dein Partner, der Eddie Estermann, kommt mit?
Ja.
Hast du ihn gefragt schon?
Ja, also er weiss es. Und wir haben jetzt aber die Flüge noch nicht gebucht. Also wir haben ja Wohnung.
Er ist ja in einer ähnlichen Situation mit uns, oder? Er war jetzt noch Kommunikationschef vom ESC.
Ja.
Und wie wir wissen, ist der ESC durch.
Ja.
Und damit auch der Job.
Ja, und er hat auch... Also, entschieden, dass er die SRG verlässt. Er hat jetzt aber schon wirklich konkrete Angebote. Die sollte er jetzt eigentlich mal alle prüfen. Und wir hoffen, dass wir beide Ende Juni wissen, wie es weitergeht. Und wir uns dann die Auszeit nehmen können. Ob es jetzt nur ein Monat ist, nur den ganzen Juli, eventuell noch den August. Oder ob es bis Ende Jahr ist, das wissen wir jetzt.
Ferragosto in Italien.
Ferragosto, ich gehe ja mega gerne an die Street Parade. Und darum werde ich wahrscheinlich dann auf den 9. August heimkommen und an die Street Parade gehen. Also wir werden wahrscheinlich bis am 8. August werden wir
in Italien. Wie tut ihr euch zwei ergänzen an für sich? Also wenn ich so jetzt verstehe, du bist ja die kreative Nudel ein bisschen, die knallt und macht und tut, oder? Und er ist der Kommunikationsexperte, der anderen zulässt, das zusammenfasst und nachher wiedergibt. Das ist ein bisschen weniger kreativ, aber da muss er aufpassen auf jedes Wörtchen, das er macht. Das kann
einfach missverstanden werden. Ich könnte unsere Beziehung noch gut beschreiben als Vernunft und Unvernunft. Oder
und Schweizer, du bist Vernunft, gell?
Ja, der Schweizer und die Italienerin. Oder? Also ich mache ja oft auch unvernünftiges Zeug, oder ich sage no risk, no fun, das kennen meine Leute, oder ein Satz, den ich auch noch gerne habe, never ask for permission, ask for forgiveness, oder? Das ist, hat mir übrigens der Mario Poletti mal empfohlen von der Rundschau, er hat gesagt, mach es einfach so, mach es zuerst und nachher bitte um Entschuldigung. Das hat sich manchmal bewährt, manchmal auch nicht. Aber so würde ich unsere Beziehung beschreiben. Ja, er ist immer der auf dem Boden, holt mich auch oben runter, aber hat jetzt auch nicht einfach gehabt, weil er ist in dieser Euphorie vom ESC gewesen und ich in dieser Trauer von dieser Absetzung. Und das hat ein bisschen schwierig gewesen für die Beziehung, muss ich sagen. Vor allem, weil ich auch seinen Enthusiasmus nicht brechen wollte. Und er hat sich mies gefühlt, wenn er so enthusiastisch war, mich so traurig zu sehen. Weil das bin ich halt. Am Abend bin ich manchmal traurig, wenn es mich wieder überkommt, dass es uns nicht mehr lange gibt. Oder eben nach diesen 6 Sondersendungen, die wir aus dem Vollen geschöpft haben, die auch Zuschauer angezogen haben. Da bin ich dann schon traurig gewesen, weil ich wusste, das ist jetzt vorbei, bald, oder?
Du kannst schon in Italien Fernsehen machen, an und für sich, oder? Kannst du mal den Michel Hunziker anrufen?
Ja, du. Ja. Ist auch nicht einfach, gell? Also ich wollte ja den Fernsehmarkt jetzt in der Schweiz nicht schmälern, aber also in Italien ist es dann also schon ein anderes Paar Schuhe.
Du bist hier in der Schweiz aufgewachsen, Mami und Papi aus Italien, Venezia.
Nicht aus der Stadt, ein bisschen weiter weg. Ja.
Also die Umgebung von Venedig?
Ja, Porto Gruara, das ist zwischen Venedig und Trieste.
Und dort hast du, glaube ich, heute immer noch eine Bleibe, oder?
Ja, dort haben meine Eltern beide sind gestorben und mein Bruder und ich haben uns jetzt dort ein Haus, sie haben zwei Wohnungen in dem Haus und wir haben jetzt die Unterwohnung für uns umgebaut. Und wenn wir dort ankommen, bin ich ein anderer Mensch. Also ich glaube, das Genetische, die Rinne von dem Südländischen, das schwappt dann auf einem über, wenn man ankommt. Da bin ich ganz anders. Da bin ich viel relaxter, weniger gestresst. Und darum sind wir sehr oft gern und gern dort.
Wie sieht es aus bei mir die erste Mal mit der Sprache, mit Italienisch?
Er hat immer das Gefühl, wenn ich dabei bin, dann er versteht eigentlich alles und er könnte sehr gut reden, aber er redet nur, wenn ich nicht rum bin, weil er findet, ich müsste so, in Guantanamo müsste ich Lehrerin werden, ich sei so streng, oder? Weil ich korrigiere immer, aber ich bin mich gewöhnt, ich wollte immer Lehrerin werden, oder? Und er findet dann, wenn ich dabei bin, redet er nicht, aber wenn ich dann irgendwo stehe und höre ihn reden mit meinen Verwandten, dann merke ich, er redet ja sehr gut Italienisch.
Das hat er gelernt, dank dir, nehme ich an.
Ja. Und auch mit meiner Mutter natürlich. Der hat eine spezielle Beziehung zu meiner Mami. Die haben sich super gut mögen. Und sie hat immer mit ihm Italienisch geredet.
Die Sprache ist für dich etwas sehr Wichtiges. Kannst du das Italienisch in der Schweiz innen noch brauchen? Wir haben ja sehr viele italienischstämmige Menschen hier gehabt. Ursprünglich sind die gekommen, um uns zu helfen, den Gotthard zu bauen etc. Und heute gehört mit Italienisch eigentlich nicht mehr so viel.
Stimmt, aber ich habe viele Freundinnen, Italienerinnen oder jetzt auch die Eltern von meiner Schwägerin. Und mit denen rede ich allen Italienisch. Ich telefoniere auch zwei, dreimal in der Woche mit der Familie in Italien. Und eben mit meinen Freundinnen rede ich so ein Mischmasch. Sage ich, hey, buongiorno, schöne, wie geht's? Hai fatto una buona serata. Und also wir reden da, switchen von Deutsch auf Italienisch, von Deutsch auf Italienisch und schreiben das so. Also es ist schon jeden Tag ein Teil von mir, das Italienisch.
Bist du auch ein politischer Mensch?
Hey!
Nicht in der Arbeit, aber nachher, wenn du heimgehst, bist du
ja, politisch. Ich habe eine Meinung, aber ich bin ein bisschen getrimmt worden, die nicht zu äussern, weil beim SRF musst du ja möglichst zurückhalten.
Aber jetzt hast du einen Freipass.
Ja, aber nein, also wenn du sagst, bist du ein politischer Mensch, ich kann abstimmen, darum habe ich mich übrigens einbürgern lassen, das war mir wichtig. Als Journalistin willst du mitentscheiden, mitbestimmen, was in deinem Land geht. Ich habe beide Nationalitäten, beide Pässe. Aber jetzt ein politischer Mensch, nein. Ich habe einfach gerne Politiker übrigens. Ich finde das ganz toll.
Italien war ja immer ein Hin und Her, oder? Man hat gar nicht gewusst, wer ist im Moment gerade Ministerpräsident und wer ist Präsident. Ja. Und jetzt ist ja Frau Meloni schon ein Zeitchen am Ruder. Und dort haben ja alle die Hände verworfen und haben gesagt, das kommt gar nicht gut. Aber eigentlich ist Italien fast ein bisschen ruhiger als in vielen anderen Ländern im Moment.
Es wird in den Schatten gestellt von allen rundherum.
Also weil sie so gut ist oder weil die anderen so eine Katastrophe sind?
Ja, ich weiß nicht, ob sie so gut ist, aber es ist ja immer ein bisschen der Fokus. Sie ist im Moment ein bisschen aus dem Fokus gerade, aber sie wird sicher wieder reinkommen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie gerade über alle Zweifel erhaben ist. Aber wenn du mich so fragst, bin ich wahrscheinlich nicht ein politischer Mensch. Weil ich befasse mich nicht tagtäglich mit dem. Ich lese zwar alles, aber ich schaue ganz auf andere Sachen. Bei einer Meloni schaue ich, wie geht sie mit einem Trump um? Oder wie ist sie dem begegnet? So Sachen schaue ich. Das ist vor einer Psychologin geredet.
Das ist ja fast People-Business wieder.
Ja, ich gehe immer wieder in das rein. Und das schaue ich wirklich viel. Oder auch Macron, wie geht er um mit seiner Frau? Ich schaue weniger auf seine politischen Aktivitäten als auf seinen Umgang und auf sein Auftreten. Ein jüngerer Mann, der mit einer älteren Frau zusammen ist. Also ich mache mir so viele Gedanken über solche Sachen, aber nicht über die politische Gesinnung oder Aktivitäten oder politischen Entscheid.
Jetzt haben wir ja wieder eine Diskussion, also ob die SRG weiterhin soll die Steuern in der vollen Höhe bekommen, also die 335 Franken, das sind ja keine Gebühren mehr, das sind ja jetzt Steuern.
Oder Medienabgabe, sagen wir ja.
Das klingt ja wunderbar, genau. Also es sind Steuern für mich. Ich habe eine Rechnung, aber die muss ich zahlen. Wenn ich sie nicht zahle, habe ich ein Problem. Und jetzt ist die Diskussion wieder. Glaubst du, euch ein endgültiges Aus hat mit dem zu tun, dass alle fast die 200 Franken sind genug, könnte ich durchkommen und dass man dann halt rasch muss reagieren muss?
Sagen viel, ja. Ich sage sehr, sehr viel. Vor allem alle Kulturschaffenden sagen, es ist einfach ein politischer Entscheid, ein bisschen vorgegriffen. Wahrscheinlich noch mit der Gesinnung von vorher, von Glanz und Gloria, dass wir halt wirklich, also bei der No-Bilag, sind wir wirklich der Spielball gewesen von der Politik. Wir haben immer müssen hören, G&G ist nicht Service Public. Und vielleicht ein bisschen haftet noch ein bisschen von dem nach, kann gut sein, aber ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht, weil Politiker sagen uns ja auch, der Filippo Leutenegger gerade mir gesagt letzte Woche, hey, ich habe noch nie so viele negative Reaktionen bekommen, wie auf die Absetzung von G&G, ein Jacqueline Badran. Das sagen mir viele Politiker, oder, die mich dann auch erstaunt. Also, ich weiß es nicht. Aber sie haben sich auch nicht stark gemacht für uns.
Machst du dich an die erste Moderatorin von G&G erinnern?
Ja, sicher. Nadja Zimmermann.
Nadja Zimmermann. Mhm. Die hat das 5 Jahre lang gemacht und ist zuerst ganz allein gewesen.
Ja, wirklich. Also ihr muss man wirklich ein Kränzchen winden. Die hat das ganze Jahr ganz allein gemacht. Jeden Abend, musst du dir vorstellen, jeden Abend, Montag bis Freitag auf Sendung. Und mit einer Souveränität. Also sie ist wirklich ein geborenes Moderationstalent. Schade, dass sie es eigentlich nicht mehr macht, muss man sagen.
Hat sie nur nach 5 Jahren aufgehört? Hat sie einfach nicht mehr können, nehme ich an, oder?
Sie hat auch nicht so gerne das Prominentsein. Also sie ist nicht jetzt gerne die auf dem roten Teppich, ist gerne auch für sich. Und sie macht ja jetzt auch Kochbücher und so Sachen, Reiseberichte. Also ich glaube, sie hat einfach wieder ein bisschen näher bei sich selber sein. Das ist der Entscheid. Aber ich war dort noch nicht Chefin gewesen. Die genauen Beweggründe weiss ich nicht, aber ich kenne sie halt gut und ich weiss, dass sie sich wohlfühlt, wenn sie bei sich selber ist und nicht im Skiwerferlicht steht.
Und dann ist irgendwann Nicole Berchtold dazugekommen, die Bernerin.
Ja, sie ist das komplette Gegenteil. Sie liebt es, sie ist es. Das Glamour Girl ist zwar sehr bodenständig als Privatperson, aber sie hat das Rampenlicht gern und sie fühlt sich dort wohl.
Und ich durfte sie hier bei mir dürfen am Mikrofon auch begrüßen. Es war ein ganz herzliches und geniales Gespräch mit ihr zusammen.
Absolut. Also, es ist Gold wert, ja.
Und jetzt kommt Anina Frey dazu. Oder? Mhm. Anina Frey, die ist ja so portiert worden als Enfant terrible. Die hat alles gemacht und hat mega Mut. Wenn ich gesehen habe, was reingekumpelt ist und was sie gemacht hat, habe ich immer gesagt, upla, das hätte ich, glaube ich, jetzt nicht gemacht. Wie passiert das, dass jemand moderiert und plötzlich geht er noch in so eine Rolle rein von einer fast Extremsportlerin und macht ganz gefährliche Sachen?
Also die Idee ist eigentlich von einer Produzentin damals gekommen, frei von Sinnen hat sie gefunden, wir machen das rein mit Anina, weil Anina ist eine absolut unerschrockene Person, die jeder, ich sage es jetzt ein bisschen, seich mitmacht. Wirklich. Und sie hat auch vor nichts Angst. Und wir haben gefunden, wir müssen ihr etwas geben. Und das Enfant terrible ist eine auch von der intelligenteste und versierteste Moderatorin, die du dir vorstellen kannst. Absolut unkompliziert, uneitel hinter den Kulissen, wo geht ein Stegen durch den Oscar, sie sind ein Stegen durch, weil das Kleid verfangen ist, lässt sich nichts anmerken, steht vor der Kamera und am Schluss siehst du, sie hat blaue Knie. Also wirklich. Und sie hat halt, ist ab und zu angegeckt und ist damals nicht so im SRF, hat man sie wirklich als Enfant terrible, man hat sie nicht so mögen. Sie hat auch unter dem gelitten. Aber ich bin eigentlich immer hinter ihr gestanden, weil ich ihr das Potenzial sehr, sehr geschätzt habe.
Bevor du zum Fernsehen bist, haben wir gesagt, bist du bei den Printmedien gesehen, Schweizer Illustrierte, Blick etc. Hast du damals gespürt, dass irgendwann ist das Ende wird kommen. Also ein Schweizer Illustrierter vor 25 Jahren, jeder Coiffeur, ganz viele Haushaltungen abonniert. Die Schweizer Illustrierte ist rausgekommen und die Leute haben sich gerissen um die Schweizer Illustrierte. Wenn du heute würdest fragen, was ist die Schweizer Illustrierte, dann kennt man die nicht einmal mehr. Hast du das damals gespürt im 2005? Da kommt etwas auf uns zu, wo die Schweizer Illustrierte oder der Blick oder was auch immer, eine weniger wichtige Rolle wird spielen.
0,0. Und ich sage dir, ich spüre es auch jetzt noch nicht, weil ich es jeden Tag konsumiere. Und ich in meiner Bubble bin von dieser Prominenz, die das halt auch konsumiert. Dass ich kann dir das wie nicht bestätigen. Klar, Zahlen sprechen eine klare Sprache, oder? Aber ich konsumiere das nach wie vor. Ich konsumiere es nicht mehr physisch, also nicht mehr, ich konsumiere alles auf Tablet, das gebe ich zu. Also ich habe nicht mehr eine Zeitung physisch am Sonntag, lese ich die NZZ am Sonntag, die Sonntagszeitung und Sonntagsblick, lese ich alles auf dem Tablet, haben wir alles digital abonniert. Aber ich konsumiere es noch. Also von dem her bin ich die falsche Person, um das zu fragen, weil ich selber konsumiere es. Und ich habe nicht vor, das nicht mehr zu konsumieren.
Ja, aber weißt, früher war ja das Ding dick, gewesen, oder? Die Schweizer Illustrierten. Irgendwie sagen wir 1,5 cm dick. Oder? Mhm. Und jetzt noch ein paar wenige Blättchen.
Nein, es ist auch nicht ein paar wenige Blättchen. Es ist immer noch Zeitschrift.
Wahrscheinlich haben sie das Papier dicker Bunte gemacht. Oder so.
Nein, aber es hat immer noch eine Relevanz bei den Prominenten. Die sind gerne in der Schweizer Illustrierten. Aber ich weiss, mein Coiffeur hat auch gesagt, ich habe es abbestellt, die Leute greifen nicht mehr dazu. Das stimmt, da hast du recht. Aber für mich ist sowieso alles, was mit Ringen zu tun hat, da bin ich gross geworden. Jedes Produkt schätze ich dort noch. Also, ja, ich kann da wie nichts anderes sagen.
Sag mir noch etwas zu den Zahlen. Die sind ja immer wichtig. Die Tagesschau hat noch relativ viele Zuschauer. Nachher ist dann schon fast fertig. Oder? Und Schweiz aktuell auch noch relativ gut. Und dann wird es relativ ruhig. Und G&G hat noch irgendwie 120'000 Zuschauer gehabt, total. Und in der werberelevanten Gruppe 15 bis 59 sind es noch etwa 20'000 bis 30'000. Weißt, wenn ich sehe 20 bis 30'000, das sind für mich etwa 5 Turnhallen oder so, oder, wo man kann füllen kann, da braucht es ja gar kein Fernsehen dazu.
Ich glaube, bei uns läuft auch viel über Social Media. Wir haben ja auch 2 also Social Media Kanäle. Wir wären auch gerne auf YouTube, haben wir ja nicht dürfen. Das ist ja sehr stark reglementiert bei uns, was man darf und was nicht. Wir haben ein bisschen Zuschauer eingebüßt bei der Verlängerung und beim Namenswechsel. Sind wir etwa 5% runtergefallen. Und der Vorabend, sind wir ehrlich, wer schaut um 5.30 bis 7 Fernsehen? Aber in den Wiederholungen sind wir natürlich stark. Und bei den Jungen, ja, das ist eine Tatsache, dass die Jungen weniger Fernsehen schauen. Wenn überhaupt noch. Meine Jungen schauen Fernsehen, die in meinem Team, ich habe viel U25, die gar kein Fernsehen mehr haben. Das ist eine Tatsache. Aber sie konsumieren es gleich auf ihrem Handy. Und ja.
Auf welchen Social Medias sind ihr mit G&G vertreten?
Ja, wir sind jetzt auf Instagram und Facebook. Facebook machen wir noch, einfach weil man es noch macht. Aber wir merken, dass dort praktisch keine Likes nichts mehr hast. Also wir sind sehr stark auf Instagram, haben jetzt dort über 45'000 Followers, glaube ich, die wir uns selber erarbeitet haben. Und der wird auch stillgelegt. Gell? Ab dem 29. Juni ist der Kanal weg.
Kannst du den nicht übernehmen? Dann könntest du dich privat übernehmen, einfach den Kanal.
Hast du das
schon mal
überlegt? Ich habe mir alles schon überlegt.
Aber hast du dir schon mal überlegt, überhaupt selbstständig zu werden? Also nicht nur Redaktionsleiterin, sondern auch Produzentin und das Ding zu verkaufen? Es wird ja sehr viel privat produziert, Sendungen. Ja. Und das wird nachher irgendwann einem Privaten verkauft oder 2 Privaten oder wie auch immer.
Ja, wir sind dran. Sagen wir es mal so. Wir wissen im Juni mehr.
Also ich bringe den Primär immer noch nicht aus dir raus.
Leider, ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht.
Bleiben wir noch ein bisschen bei den Zahlen. Also die Problematik, und das ist nicht eine G&G-Problematik, sondern eine Problematik vom linearen Fernsehen, dass die Leute eigentlich zeitversetzt schauen.
Ja, das ist so, ja.
Und dann wird das aufgenommen. Und dann ist es auch nicht mehr so, dass wir einfach irgendjemanden haben, der das ausstrahlt und jeder hat eine Antenne auf dem Dach und kommt das über. Sondern man hat Salt mit Salt TV, man hat Sunrise mit Sunrise TV, man hat Swisscom mit Swisscom TV. Also jeder guckt jetzt ein bisschen anders. Jeder Kabelnetzbetreiber hat auch noch sein TV. Die Sender sind dort schon drauf. Aber es ist nicht mehr ein Realtime-Vergnügen. Es geht niemand mehr um 7:30 vor dem Fernseher, weil
er unbedingt die Tagesschau schaut. Es ist ein Eishockey-Finale, WM-Finale. Also Sportveranstaltungen werden ganz klar noch linear geschaut, der ganze Rest
wird. Das will man sehen, weil man dabei sein will, wenn es Goal gemacht wird.
Das ist eine Tatsache, die kann man nicht verleugnen. Das ist so, ja.
Genau. Was passiert denn eigentlich überhaupt? Jetzt kommt die nächste Generation. Also eine Generation tritt jetzt ab. Die werden pensioniert und gehen weg und gehen reisen und schauen noch weniger Fernsehen nachher. Und jetzt kommt eine nächste Generation, die in der Wirtschaft wichtig wird, wo das lineare Fernsehen eigentlich auf null zusammengeht.
Wobei, weißt du, spannend ist ja, wenn du Jeremy's Next Topmodel oder Joko und Klaas, dort schauen ja die Jungen auch. Gut, sie schauen es wegen der Werbung, jetzt kannst du die zwar nicht mehr vorspulen, aber das schauen sie eigentlich auch linear. Einfach eine Stunde später versetzt, damit die Werbung früher noch hätte können überspulen. Ich bin auch so eine. Also, sobald etwas im Fernsehen kommt, das zu einem Happening wird, oder Bachelor, weißt du, was ganze Übung gegeben hat, wo man den Bachelor ist schauen, dann funktioniert es eben bei den Jungen auch. Aber es ist eine Tendenz zu Podcasts. Die Jungen sind gerne mit ihren Kopfhörern unterwegs im Zug und hören Podcasts und schauen es auch. Ich meine, wir machen jetzt auch ein Interview und das wird, glaube ich, irgendwie, man kann es auch noch schauen. Es ist es anders.
Wir dürfen auf YouTube gehen.
Ihr dürft, ja.
Im Gegensatz zu euch.
Ja, genau. Uns haben das alles verboten.
Da habe ich dir eigentlich auch schnell eine Frage. Es ist ein Vertrag gemacht worden zwischen dem Verlegerverband und der SRG, also der SRF. Ich weiß es nicht ganz genau. Jörg, ich glaube, es ist der SRG insgesamt. Wo sie sagen, wir tun einander nicht mehr weh, gegenseitig. Mhm. Und die Verleger haben eingestanden, dass sie nicht werden gegen die Initiative 200 Franken sind genug, werden angehen, also im Sinn von die unterstützen, sondern die wird jetzt einfach negiert. Jetzt werden Hunderte oder Tausende von Journalisten kommen in ein Zwangskorsett hinein, dank dem Vertrag, den Susanne Wille unterschrieben hat. Und dafür tut das Fernsehen eine Reduktion machen, macht nur noch eine gewisse Länge von den Artikeln und verweist den Artikel auf die entsprechenden Zeitungen und Zeitschriften. Mhm. Also es ist so ein Decheli, so ein Hefeli, das hier läuft. Der Einzige, der nicht mitmacht, das ist der Supino. Der Supino ist Verwaltungsratspräsident vom TX-Konzern, also vom Tagesanzeiger. Also die Tagesanzeiger-Journalisten, die dürfen weiterhin sagen, was sie eigentlich wollen. Ist das nicht eine Katastrophe?
Hey, diese Frage musst du wirklich der Susanne Wille stellen. Das kann ich wie nicht
also
beantworten.
Aus ihrer Sicht ist es geschickt. Ist geschickt
ja, ich glaube auch. Sie hat aber das jetzt milde gestimmt. Also sie muss ja schauen, dass die Halbierungsinitiative gebodigt wird. Und wie sie das macht, ist clever. Aber ich kann mich nicht dazu äußern.
Aber weißt, ich jetzt als Bürger, der gerne informiert werden will, weiss, dass da hunderte oder tausende Journalisten sind, die gerne etwas wollen, sagen, aber nicht dürfen. Das ist ja schon fast.
Sag ihr denn, lass sie ein. Die kommt so gerne nach Solothurn. 100% ja, von Bern ist das ja jetzt nicht mehr so weit.
Ah, genau, das ist im Bern, oder?
Ja, natürlich. Susanne Wille ist sehr engagiert.
Die haben keine Beziehung mehr zu euch. Darum haben sie G&G abgesetzt, oder?
Ich weiss nicht, inwiefern Susanne Wille da mitbeteiligt war. Das müsste man sie fragen. Ich habe sie nie mehr gesehen seit dem Entscheid. Nicht gehört, nicht gesehen.
Das ist nicht wahr.
Sie war eigentlich ein Fan von uns, hat sie zumindest immer gesagt. Aber das ist wirklich ein Entscheid vom SRF. Das ist Nathalie Wappler und GL, die das entschieden hat. Einfach, weil sie enorm unter Druck sind wegen diesen Sparmassnahmen. Und das ist jetzt einfach ihr Entscheid. Muss ich akzeptieren.
Mir bleibt nur noch eins. Dass die Enthusiasmus, den du da jetzt ins Mikrofon reingegeben hast, dass der bei dir erhalten bleibt. Und ich bin natürlich mega gespannt, Band, wo man die wieder wird sehen und wo man dein Adressbuch mit 10'000 Prominenten wieder wird können.
5'000, ich habe 5'000 Kontakte, ich habe mal ein neues Auto gekauft, da habe ich die Kontakte runterdingseln und dann ist gestanden, es ging etwa 6 Stunden, um die Kontakte runterzuspeichern und der Freund hat gesagt, hä, das ist ein Fehler und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, es stimmt schon, ich habe einfach zu viele Kontakte in dem Handy.
Und die Kontakte kann man jetzt bei dir beziehen, oder? Also ich kann sagen, ich habe gerne deine 5'000 Kontakte mit deinen 5'000 Handynummern.
Weißt du, Kontakt haben ist eins, aber nachher, wenn du anrufst, dass die Leute dann auch abnehmen und das auch akzeptieren, dass du ihnen anrufst, ist etwas anderes. Also das ist nicht nur ein Kontakt, ein numerischer, sondern es ist ein menschlicher Kontakt. Und ich glaube, der ist noch viel mehr wert.
Was brauchst du mehr? So WhatsApp? Also, dass man die Leute nicht stört mit Klingelingeling, sondern dass man im Prinzip ihnen schreibt und sagt, lass, ich habe die und die Frage. Oder machst du Brettschibum und
ja, also ich mache sehr oft, wenn es dringend ist, Leute, ich kann, ich sage meinen Leuten, also meiner Inputterin jetzt, sie ist eine Junge, sage ich immer, Leute, da ist schneller. Ich weiss, die Jungen schreiben viel lieber. Schreiben. Aber wenn es jetzt wirklich brennt und es gibt ja Sätze, dann schreiben wir rein, will nicht gestört werden und dann bitte nicht anrufen. Und dann schreibe ich schnell ein SMS, darf ich dir schnell anrufen. Aber ich bin die immer das Telefon in die Hand nimmt. Das ist mir wöhler. Und dann hänge ich hinten rein. Ich sage, schau, es ist das und das, die Anfrage. Ich schreibe dir jetzt noch ein Mail. Weil es ist dann schwieriger zum Absagen, wenn du jemanden schon am Telefon gehabt hast, als schriftlich.
Also, wir holen dir wieder das Mikrofon, Paolo Biason. Dann, wenn du aus Italien zurück bist, wenn die ersten Tränchen trocken sind, dass es G&G nicht mehr wird geben. Aber dann kommst du sicher wieder zu uns und uns erzählen, was du jetzt machst.
Ins schöne Solothurn komme ich dann wieder.
Ganz herzlichen Dank und toi toi toi.
Danke vielmals.